Eine Zeitenwende, Leute. Oder, naja, wie soll man es nennen, Simon? Es ist ein Meilenstein. Eine Hochzeit, die da gerade gefeiert wird. Gestern das große Announcement, ja. Baller League und Kickbase. Das wird ein Ding, ich sag dir. Das ordnen wir gleich alles ein, denn wir haben für diese Hochzeit den, naja, was soll man sagen, den Standesbeamten mitgebracht, ja, in dieser Episode hier. Und das gehen wir jetzt mal in Ruhe durch. Was bedeutet das jetzt, diese Kombination aus Baller League und Kickbase und die Einordnung zu irgendwelchen Kaufempfehlungen, MVP, Name-Droppings, Regelkunde, noch und nöcher. Das machen wir jetzt alles durch. Wir gehen in den Trailer.
Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Simon, wir haben einen Hochkaräter hier am Start, denn hochkarätig ist auch genau das Thema heute. Ne? Im Intro, Baller League meets Kickbase. Und wer auf der Welt könnte jetzt der bessere Interviewpartner für uns sein, um Baller League in die Kickbase-Welt zu bringen, als Malte Fröhlich. Herzlich willkommen, Malte. Eine wirklich große Ehre, dass du uns heute hier in diesem Kickbase-nerdigen Podcast ja die Ehre erweist und so ein bisschen mal abholst, was ist Baller League für die Leute, die das gar nicht kennen, was eigentlich schwierig ist, ja, und was das alles so bedeutet mit Kleinfeldfußball im Vergleich zu dem, was die Kickbase-Manager ja eigentlich kennen. Ne?
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Für mich ist eine ganz große Ehre. Ich freue mich sehr auf die Zeit mit euch und auf den Austausch über Kleinfeldfußball, der natürlich mit der Verbindung von Baller League und Kickbase gestern nochmal ordentlich Zunder gegeben hat. Das ist ordentlich rund gegangen. So viel kann ich nur sagen.
Ja, auf allen Ebenen. Das heißt, die beiden Hochzeitsfamilien, die jetzt gerade zusammengeführt worden sind, Simon, was hat das mit dir gemacht gestern? Ich glaube, unsere Communities, die sind explodiert, ne? Zumal wir ja auch in beiden Welten unterwegs sind. Ja, wir haben ja auch quasi ein kleines Baller League Team, ja, mit den Punktelieferanten, mit dem wir immer so auf so Charity Events dann immer rumzocken, da sind auch ein paar Jungs dabei, wir haben unsere eigenen WhatsApp-Gruppen mit denen, sind auch ganz gut vernetzt und sind jetzt einfach mega hyped, dass diese beiden Welten jetzt endlich mal zusammengeführt worden sind. Über ein Jahr haben wir jetzt gerackert und gemacht und getan und hier bei Anatol gekratzt und hier bei Janni nochmal und hier bei Pötti. Ja, jetzt ist es endlich soweit und was hat's mit dir gemacht, Junge?
Der ist der Hammer, Melo. Also du sprichst mir echt aus dem Herzen. Für uns hätte der Tag gestern nicht besser laufen können. Malte, das stimmt wirklich. Wir sind nicht nur richtige Kickbase-Suchtis, sondern verfolgen auch schon intensiv seit Tag 1 die Baller League. Und dass das jetzt so zusammengeführt wird, ist für uns, Melo, ich glaube, ich kann es so sagen, auch ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht.
So, Leute, und jetzt wollen wir nochmal ein bisschen Credibility schaffen hier, Malte. Wen haben wir denn da heute im Interview? Wer dich nicht kennt, hat Fußball und insbesondere Kleinfeldfußball nie geliebt. Erzähl ein bisschen was zu deiner Vita. Naja, so eine kleine Schnell-Wikipedia-Runde vielleicht.
Ja, in der Kleinfeld-Bubble mag das vielleicht so sein. Aber ansonsten muss niemand Malte Fröhlich kennen. Das fällt ja ganz gut so. Seit 2018 darf ich die Kleinfeld-Nationalmannschaft betreuen. Es gibt also eine Kleinfeld-Nationalmannschaft sozusagen nochmal für Spieler aus Icon League, Baller League, Futsal, ziehen wir Spieler zusammen. Die darf ich seit 2018 begleiten. Dadurch bin ich auch dann im Endeffekt zum Kleinfeldfußball wieder gekommen. Eigentlich komme ich von dem Großfeld, wie die meisten wahrscheinlich auch. Ich habe selber gekickt, dann habe ich alle meine Trainerlizenzen durchgezogen, weil ich gedacht habe, okay, ich bin nicht so weit gekommen als Spieler, wie ich eigentlich wollte, wie mein Anspruch war. Also muss es auf einem anderen Weg versuchen.
Klassiker.
Und dann, ja gut, ich behaupte immer, der Trainer, den ich hatte, der hat es halt einfach vergeigt, der hat es nicht erkannt, der wollte nicht so, wie ich wollte und deswegen hat es nicht geklappt. Und deswegen habe ich die Seiten gewechselt. Und genau, über das Kleinfeld kam es dann, dass ich da seit 2018 dabei sein darf. Das Spiel hat mich infiziert, weil es anders ist. Es bleibt trotzdem Fußball. Wenn wir romantisch sind, ist es trotzdem Fußball. Aber es ist ein bisschen anders in seinen Facetten und in seinen Möglichkeiten. Ja, und dann war Baller League und auch Icon League am Ende natürlich für uns eine feine Sache, um dann auch in diesem Kosmos Kleinfeld-Nationalmannschaft die Spieler auf dem richtigen Feld zu sehen. Das ist so der Wikipedia-Abriss.
Super. Und seit Season 3 bist du jetzt Chefcoach des, ich glaube, ich würde mich nicht aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, des polarisierendsten Baller League-Vereins Eintracht Spandau, ne? Hast du jetzt Hans Sapai auf seine Plätze verwiesen, oder?
Ach, top. Wir arbeiten richtig gut zusammen. Es macht richtig viel Spaß. Ich freue mich sehr, dass er dabei ist und dass er das Ding genauso lebt, dass er da genauso viel Spaß dran hat. Und klar, Eintracht Spandau polarisiert und das ist auch gut so. Es wird am ersten Spieltag ordentlich Laune machen. Und ich hoffe trotzdem, dass die Jungs dann natürlich sportlich den Fokus halten können, weil am Ende soll es uns allen Spaß machen, aber verlieren ist halt dann irgendwie auch keine Option.
Ja. Simon, was ist unsere Option, Junge? Wir haben so viele Fragen, wir müssen es einfach jetzt einordnen. Vielleicht fangen wir mal an mit, den sehr einfachen Fragen. Was kann die Baller League? Wer ist das? Was machen die? Und was haben die jetzt auf einmal bei Kickbase verloren, oder? Also im Grunde genommen geht es ja jetzt erstmal darum, die Kickbase-Managerinnen und Manager, wir kennen einfach immer 11 Spieler aufstellen, egal ob es eine Seasonal-Liga-Betrieb ist oder ob es eine Challenge ist. Ja, und jetzt auf einmal kommt die Kleinfeld-Liga damit in die Kickbase-Fantasy-Manager-App. Hast du schon ein Team aufgestellt, Simon? Und wenn ja, hast du schon Ahnung, was kommt da am Montag auf uns zu?
Ja, also ich muss gestehen, mein Team steht schon, aber ich bin auch offen dafür, noch die eine oder andere Position zu ändern, je nachdem, was Malte hier von sich gibt. Ich muss auch Stand jetzt so ehrlich sein, Malte, sorry, aber aktuell ist kein Eintracht-Spandau-Spieler in meiner Startelf.
Okay, ja, ist in Ordnung. Du wirst dich ärgern, aber das ist okay.
Ja, das glaube ich nämlich auch und deswegen erhoffe ich mir eine ganze Menge aus der Folge. Ich glaube generell müssen wir einfach dafür sorgen, dass wir die Kickbase-Community einfach auch ein Stück weit abholen und mit in die Baller League reinnehmen. Und dafür wäre es, glaube ich, einfach mal wichtig, von Malte zu hören, was die Baller League so ausmacht, was ist der Reiz der Baller League und generell des Kleinfeldfußballs. Vielleicht fangen wir damit erstmal an.
Genau. Und bevor wir damit anfangen, Simon, ein bisschen Credibility auch von unserer Seite für die Baller League Community, die ja Kickbase noch gar nicht kennt. Wer sind wir denn eigentlich? Ist ja eigentlich auch neu, ne? Dass wir uns da jetzt nochmal vorstellen müssen in unserem eigenen Podcast. Ne? Erzähl mal.
Ja, also wir kommen erstmal aus der generellen großen Kickbase-Bubble, machen hier Weekly-Podcasts, mal mit Interviewpartnern, mal nur wir beide, bringen da wirklich Expertise, Statistiken, Kaufempfehlungen mit, was den ganz normalen Kickbase-Betrieb angeht, also sprich erste Bundesliga. Es gibt auch zweite Liga in Kickbase, aber das würde nicht nur den zeitlichen, sondern auch den Aufwandrahmen sprengen. Und daher haben wir uns auf die erste Liga konzentriert. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir den ein oder anderen Baller League-Spieler für unseren Podcast gewinnen können, aber auch für den ganz normalen Kickbase-Betrieb, was jetzt so die ganz normalen Season-Ligen angeht oder auch diverse Challenges rund um die erste Bundesliga.
Und wer uns dann bald bei der Baller League Challenge dann vielleicht irgendwo mal in den Top-Rankings sieht, wir haben alle beide so einen kleinen blauen Haken hinter unserem Namen. Ja, wir grüßen euch dann. Wir sind nämlich Kickbase verifiziert. Ne? Das gibt eine kleine Creator-Bubble. Da sind ausgewählte Creator am Start. Podcast, YouTube, Insta, TikTok und Co. über die unterschiedlichen Kanäle hinweg und damit auch verifiziert, dafür Kickbase hier solche Interviews auch führen zu dürfen. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Und von daher, Malte, wirklich, das wird nicht der einzige Podcast sein, mit dem wir jetzt hier miteinander zu tun haben. Von daher freue ich mich jetzt schon alle auf so ein paar grundlegende Dinge, die wir jetzt mit dir einordnen sollten. Und zwar, wir haben gestern auch schon direkt nach dem Announcement unsere Fragen an unsere Community gestellt und was wollt ihr wissen? Wir haben da den Bundestrainer des Deutschen Kleinfeldfußballverbands am Start und der auch gleichzeitig der Chefcoach Eintracht Spandau ist und die Baller League natürlich jetzt auch kennt, der sitzt an der Basis. Was bewegt euch am meisten? Die erste und wichtigste Frage ist, was zum Geier mache ich jetzt mit 6 Spielern auf einem Feld? Hat das irgendwelche Auswirkungen jetzt nur auf 6 Spieler? Wie ist das mit der Punkteberechnung? Wie funktioniert das? Wie sind die Punktevergaben? Kann ich auf den Torwart verzichten bei den aktuellen Marken? Du siehst, ne, die überschlagen sich gerade, diese Fragen. Und wir versuchen das jetzt so ein bisschen mit dir gemeinsam einzuordnen in den nächsten paar Minuten und schauen, dass wir da so ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. Aber wir fangen mal ganz, ganz vorne an. Du als Profi im Kleinfeldfußball, wo würdest du sagen, gibt es den Unterschied zwischen Kleinfeld- und Großfeldfußball? Gibt es hinsichtlich Positionen, Strategie, Ausrichtung und Co. irgendwelche grundlegenden Dinge, die wir als Kickbase-Manager jetzt beachten müssen, um unsere Punkte schon mal hochrechnen zu können, damit ich Simon wieder auf die Plätze verweise?
Naja, Baller League ist ja eigentlich in diesem Gedanken gewachsen, wie wir es früher alle gespielt haben. Wir gehen auf den Bolzer, Eisteeflasche in die Ecke geschmissen, haben 2 Schuhe hingestellt, das war das Tor, los geht das. Du hast keinen Abseits, du brauchst keinen Schiri und wenn der Ball zu weit weggeht, rennt einer hinterher. Es gibt halt keinen Aus. Du spielst dann einfach weiter und am Ende gewinnt einer und alle freuen sich. Und ob du 1-2, 3-2, 5-5 spielst, juckt auch keinen. So, in dem Rahmen ist es nicht, aber es bildet viel davon ab. Das kann man auf jeden Fall schon sagen. Und die Positionierung hat eine andere Relevanz, als es auf dem Großfeld hat. So, du hast nicht, genauso wie ich es gerade versucht habe zu skizzieren und vom Bolzer, du hast nicht den Innenverteidiger. Genau. Du hast vielleicht den klassischen Stürmer, den kannst du dir reinholen in dein Team. Das kann einen Vorteil haben, muss aber auch keinen haben. Und der Verteidiger ist der erste Aufbauspieler. Und so weiter und so weiter. Ich könnte jetzt eine ganze Weile lang weitermachen. Der Torwart hat eine ganz enorme Relevanz, weil mit dem richtigen Torwart schieße ich Tore. Also der hält nicht nur den Ball, sondern der kann auf dem Feld auch Tore selber schießen.
Ich wollte dich nämlich als nächstes gerade fragen, brauche ich einen Torwart, den ich aufstelle? Anscheinend ja, ne?
Sonst kann ich mir nämlich... Ja. Würde mir auf jeden Fall einen suchen, der beides kann, der sowohl Bälle halten kann, aber der vor allem auch gut mitspielen kann. Ja. Weil unterm Strich ist er der erste Aufbauspieler. So, und ich kann ihn immer wieder mit einbeziehen, ich kann eine Überzahl durch ihn kreieren. Er kann zum Torabschluss kommen. Er kann wie bei FIFA ins Dribbling gehen. Also wenn ich da einen habe, der das gut macht, dann kann das eine entscheidende Position sein auf dem Feld. Klar. Ja. Definitiv.
Deswegen sind die auch alle so teuer, ne?
Wenn ich da reingucke, ja.
Wahnsinn. Aber da gehen wir gleich noch drauf ein hier. Name-Dropping at its best, gleich zum Abschluss. Oh, da bin ich mal gespannt hier. Simon, vielleicht holen wir nochmal unsere Kickbase-Community ab. Was bedeutet das denn jetzt überhaupt im Regelwerk? Ja, was bedeutet das jetzt? Die Baller League kommt jetzt in die Kickbase-App rein. Also vielleicht nochmal zur Einordnung da. Die Baller League wird natürlich nur erst einmal als Challenge verfügbar sein. Es gibt keinen Seasonal Mode, dass man jetzt über eine ganze Saison hinweg da ein Team aufstellen kann. Also Season Challenge, Matchday Challenge, ja, an Spieltagen. Statt 11 Spieler sind es dann 6, ja, also 5+1 oder in diesem Fall 6, ja, wenn der Torwart ja auch so ein Mitspieler Torwart ist. Es gibt 3 verschiedene Formationen. 1-2-2, habe ich mir auch geschrieben. 2-1-2 und 2-2-1. Ja, und dann haben wir neben den Punkten ebenfalls die wir kennen, halt schon eine kleine Anpassung. Ja, da wird es übrigens ganz, ganz wichtig am Montag auch von Kickbase direkt ein Announcement geben. Die Punkte werden dann nochmal veröffentlicht, denn es wird angepasste Punkte an das Sechser-Spielsystem geben, logischerweise. Aber da wird es definitiv noch am Montag eine Information geben. Ja, und habe ich noch irgendwas vergessen? 13 Spieltage lang, ne? 11 reguläre Spieltage, Malte, und dann die Final Fours, ne? Die quasi in der Turnierversion dann stattfinden. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen mal was zum Prozess erzählen. Ich sag mal, vom Draft bis zum Final Four. Ja? Also der Weg, den du jetzt mit Eintracht wahrscheinlich einschlagen wirst. Ja? Als für mich persönlich darf ich jetzt schon mal sagen, absolut top favorisiertes Team. Keine Vorschusslorbeeren, um Gottes Willen, aber es ist einfach dem geschuldet, was du da veranstaltet hast letzte Woche beim Draft. Ja? Erzähl mal ein bisschen. Die Einteilung des Teams, es gibt die Franchise-Picks, es gibt auch die Spieler, ne? Dann gibt es die Designated und die, weiß nicht, gibt noch eine dritte Kategorie. Vielleicht kannst du das nochmal kurz einordnen, um wie so ein Draft in ein paar Worten da stattfindet. Was genau muss man da beachten? Und was das vor allen Dingen für eine Entwicklung jetzt im Vergleich zu den ersten 2 Seasons hingenommen hat, weil das war ja schon echt à la Bonheur, da alle Teamheads ja mit ihren iPads da am Freitag am Rumwurschteln und super intensiv da am Machen und am Tun. Das ist schon sehr professionell, wie sich das jetzt entwickelt.
Ja, das Ganze hat im Prinzip ja am Anfang angefangen, dass du als Team aus diesen 2 Spieler halten konntest oder auch nicht. Wenn du Spieler nicht gehalten hast, sind die in eine Free-Agent-Phase gegangen. Das heißt, du konntest dann aus anderen Teams Spieler dir ranziehen. Und am Ende bist du im Draft gelandet mit Spielern aus dem Combine. Also Spieler haben sich beworben, haben Videos eingeschickt aus einer Zahl X sind, was haben wir in Berlin gesehen? Ich weiß es nicht ganz, 200 Spieler roundabout übrig geblieben. Die haben wir uns angeguckt. Und daraus sind dann Spieler in den Draft gekommen. Und dann geht es am Ende darum, wie viele Spieler hast du auf dem Papier, die du noch brauchst. In unserem Fall waren es jetzt am Ende 5. Das heißt, wir wussten, okay, wir haben 5 Picks im Draft. Dann wirst du eingeteilt, gerankt, genau danach, nach welcher Kategorie du noch suchst. Also was für Spielerkategorien hast du noch zur Verfügung. Dann gab es die Draft-Reihenfolge. Und dann musst du natürlich so ein bisschen strategisch schauen, ist dein First Pick am Ende überhaupt noch da, wenn du so wie wir dann an Stelle 5 das erste Mal picken darfst? Oder musst du dann schon Plan B rausholen? Und deswegen war das natürlich eine wirklich coole und für mich auch das erste Mal sehr spannende und aufregende Veranstaltung, weil du natürlich eine riesige Liste hast und immer nur durchstreichst, wenn vor dir mal wieder einer in den Spieler gezogen hat, den du auch cool fandst. Und ich habe am Ende mit roundabout 25 Spielern im Vorfeld telefoniert, mich abgesprochen, reingehört, ein Gefühl gekriegt. Weil das ist ja die Basis im Draft. Du kannst sie nicht einladen und sagen, hey, kommst du mir zum Training, ich gucke, was du so drauf hast, sondern du musst aufgrund der Vita Videos, die du dir ranholst, mit Scouts, mit denen du quatscht, Telefonate, musst du so ein Bauchgefühl für den Spieler kriegen und musst sagen, hey, okay, du passt in mein Team rein. Deine Position, die du spielen kannst, deine Fähigkeit ist auch cool für den Raum. Ich versuche immer von Position wegzukommen auf dem kleinen Feld. Hast du die aus meiner Sicht nicht, sondern du bedienst Räume und da musst du bestimmte Fähigkeiten für haben. Und so lief der Draft am Ende ab und mein Bauchgefühl sagt mir, wir sind ziemlich gut dabei weggekommen. Aber mehr am Montag. Also erzählen kann ich viel, wenn der Tag lang ist.
Ja. Ja, so ist es.
Werbung. Jeder feiert sie, wenn sie Titel holen. Doch wahre Fans lieben sie schon vorher. Beino Gittens unter Flutlicht. Pogba 2016 in Schwarz-Weiß. Diego im Weserstadion. Spieler, die die Straßen nie vergessen werden. Genau wie die Shirts von Flutlichtstudio. Keine langweiligen Standardtrikots, keine 0815-Designs, sondern Mode für die, die Fußball fühlen, nicht nur schauen. Also, wenn du wirklich Ball-Knowledge hast, dann weißt du, wo du dein Shirt holst. www.flutlicht.studio. Flutlicht. Ballers recognize ballers. Werbung Ende.
Simon, das beantwortet eigentlich auch deine Frage, die dir ganz, ganz brennend unter den Fingern gesteckt hat, ne?
Ja, also es hört sich hochprofessionell an. Und der ganze Auswahlprozess, der ganze Draft und so, der hört sich wirklich stark danach an, als hätte man sich da akribisch drauf vorbereitet. Und so soll es ja auch sein, denn ich sehe da auf jeden Fall ein großes Potenzial und das muss man auch so ernst nehmen wie eben möglich. Ja, Malte, wie ehrlich kannst du sein oder wie ehrlich möchtest du mit uns sein? Habt ihr all eure Picks bekommen, die ihr geplant hattet, oder musstet ihr auch umswitchen?
Wir mussten tatsächlich einmal so ein bisschen... Nee, switchen mussten wir nicht. Also wir hatten ein Spiel auf der Liste, den hätten wir gerne gepickt. Der ist uns aber vor der Nase weggepickt worden. So ist das dann in dem Spiel in dem Moment. Und dann hatten wir gute Alternativen und das hat dann schon geklappt. Aber natürlich ist es so, klar. Ich meine, wir haben es ja auch nicht anders gemacht. An der einen oder anderen Stelle haben wir auch Spieler gezogen, wo sicherlich andere auch gesagt haben, ja gut, der hätte bei mir gut reingepasst, weil guter Typ und guter Spieler. Ja, aber es hat unserer Liste jetzt keinen Abbruch getan. Wir mussten nicht den hübschesten oder größten oder kleinsten oder den mit den schönsten Schuhen aussuchen. So war es zum Glück nicht. Dafür waren wir gut genug vorbereitet. Und ich glaube, alle anderen auch, so wie ich das gesehen habe, war keiner dabei, der irgendwie gesagt hat, ey, du bist cool, ich nehme ich. Sondern da war schon. Steckt Strategie hinter.
Ja. Ja. Also klar, erster Gesichtspunkt ist natürlich Skill und Fähigkeiten, die ein Spieler mitbringt, auch fürs Team. Aber achtet ihr bei so einem Draft auch oder bei eurer Auswahl auch darauf, wie passt so ein Spieler ins Teamgefüge? Welche Erfahrung bringt er vielleicht auch mit? Und ja, was kann er auch neben dem Fußballerischen dem Team geben? Also ist das auch für euch so ein...
Ja, total. Also ich glaube immer noch, auch in so einem Turnier dann, was nach 11 Wochen, wenn man das so sagen will, fast schon wieder vorbei ist, wobei die nächste Season ansteht, musst du ja trotzdem ein Team formen und brauchst ja trotzdem Typen, die gerne kommen, die zusammenbleiben. Am Anfang ist immer einfach. Jeder lächelt, jeder kommt gerne. Schwierig wird es ja erst, wenn du mal nicht im Kader bist. Ja. Dann entscheidet sich das, was ist am Spieltag darauf? Stehe ich dann immer noch zur Verfügung oder sage ich dann, ja, jetzt, ihr habt mich aber nicht mitspielen lassen, jetzt habe ich keinen Bock mehr. So, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, wie passen die Leute rein, was sind das für Typen, was sind das für Menschen, was haben die für einen Background, weil wir ja auch trainieren wollen. Also es soll ja auch dahin kommen, dass wir unter der Woche trainieren, weil ich bin fest davon überzeugt, am Ende ist das ein Gamechanger. Also wenn du nicht trainieren kannst, sondern du kommst vom Großfeld und gehst einmal in der Woche eine halbe Stunde aufs Kleinfeld und kickst, dann reicht es nicht aus, dann überholen dich die anderen. Zumindest wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Und deswegen ist das auch was, worauf wir geachtet haben. Wir haben also nur Spieler gezogen, die es so zeitlich hinkriegen, entweder in Berlin remote zu arbeiten, Studis sind oder. Dass wir auf jeden Fall jede Woche trainieren können, um uns dann auch einfach entwickeln zu können. Also das spielt beides rein und hat auch die Entscheidung enorm beeinflusst, jemanden dann auch nicht auszuwählen, auch wenn seine Vita erstmal vielleicht top ist und uns gut gepasst hätte, aber perspektivisch dann einfach keine Option ist.
Super interessante Perspektive.
Ja. Vielleicht nochmal ein kurzer Side-Step. Berlin hast du gerade erwähnt. Das ist jetzt auch einer der großen Unterschiede im Vergleich zu den ersten beiden Seasons. Ne? Jetzt sind wir von Köln nach Berlin. Ne? Im berühmt-berüchtigten Hangar 7 geht's jetzt ab. Und es muss nicht mehr auf- und abgebaut werden. Oder eher abgebaut, wieder aufgebaut werden. Jetzt kann alles so stehen bleiben. Und über 1000 Plätze, ne, die da zur Verfügung stehen. Das ist eine Entwicklung, die diese Baller League hinnimmt. Das ist der Wahnsinn, ne, was da abgeht. Wo siehst du die Baller League in 3 Jahren, in 4 Jahren? Internationalisierung, auch ein ganz wichtiges Thema, ne? Da geht es ja auch richtig ab gerade.
Absolut.
Ist das noch Amateur? Nein, meiner Meinung nach nicht mehr, oder?
Ja, es nimmt so eine Mischform gerade ein. Ich meine, jetzt ist natürlich der Punkt gekommen, wo auch einfach viele Seiten am Spieler ziehen. Also jetzt kommt die Baller League und dann kommt so ein Team und hat plötzlich Erwartungen, du sollst noch trainieren, da ist der Heimatverein, da ist der Job, da ist der Family. Also jetzt ziehen jetzt plötzlich noch mehr Leute ran. Deswegen bleibt es natürlich im Moment noch Amateursport, aber ich glaube, es professionalisiert sich natürlich in den Anforderungen und dann auch in den Möglichkeiten. Du hast es gerade richtig gesagt, wenn es jetzt international abgeht, dann ist es ja die nächste Stufe on top. Das heißt, du setzt den nächsten Reiz dann auch für Spieler zu sagen, hey, komm zu mir irgendwie, sei dabei, weil wir können Ende des Jahres vielleicht in Miami spielen gegen 8 andere Teams aus England und den USA. So, wenn du da dabei sein willst, dann sieh zu, dann investier ein bisschen was. Und das ist schon natürlich eine Erwartungshaltung auch an die Spieler, weil die haben sie ja auch an uns. Und dann aber auch andersrum natürlich zu sagen, hey, wenn du dich so einem Team anschließt, dann investier ein bisschen was, dann bleib dabei. Es fällt für dich ein bisschen was ab. Klar, musst du Zeit in die Hand nehmen. Aber am Ende ist das ein Geben und Nehmen. Und ich finde es auf einer Ebene, die ist, ja, ich weiß nicht, ob fair der richtige Begriff ist, aber es ist okay, so für beide Seiten. Und ich glaube schon, dass da noch was wachsen kann. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie es in Berlin dann angenommen wird. Es ist natürlich schon ein Cut nochmal aus Köln weg, wo du dann ja auch irgendwie angekommen bist und so eine Fanbase hattest. Und jetzt nach Berlin umzuziehen, ich bin sehr, sehr gespannt, was Montag im Hangar 7 abgeht.
Ja, eine Menge.
Ich finde es ein bisschen schade. Ich bin gebürtiger
Kölner. Bist, ne?
Ja, und das ist, ich bin nicht weit von der Motorworld aufgewachsen. Also das ist auch so ein bisschen mein Stadtteil fast. Und also ich hätte gerne diese Season auch mal vorbeigeschaut. Aber das mit Berlin wird jetzt schwer vereinbar sein.
Man kann es ja jetzt auch bei ProSiebenMax gucken, ne? Ich glaube, das dritte und das vierte Spiel immer abends ab 20.15 Uhr, glaube ich, ne? Die beiden letzten Spiele letztendlich, oder die Top-Spiele, die werden dann bei ProSieben und bei Join, glaube ich, dann auch sowieso alles, ne, wird gestreamt. Also von daher, Simon, setz dich auf Sofa, Junge, das ist das, was du am besten kannst. Fernbedienung ran.
Habe ich die erste und die zweite Season ja auch gemacht. Also da habe ich auch fast jeden Spieltag einfach über den Stream verfolgt, vom Sofa aus. Aber ich hätte natürlich auch gerne die Chance genutzt, mal persönlich vorbeizuschauen, wenn sich da irgendwas ergeben hätte. Und jetzt aus Köln weg macht es das auf jeden Fall schwerer.
Mhm. Sag mal, Profis ist ein gutes Stichwort, Malte. Neben dir als Profi. Es kommen auch immer mehr Profifußballer in schräger ehemalige Profifußballer in die Baller League. Jetzt mit Bastian Ocipka, beziehungsweise ja auch Christoph Kramer sowieso schon, auch als Teammate und mitspielendem Head quasi. Was macht das mit der Baller League? Sowieso natürlich für die Reichweite ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber es bringt sicherlich auch noch deutlich mehr Qualität aufs Feld, oder?
Ja, das ist klar. Also Reichweite hast du selber gesagt, ne? Wir hatten den Kramer-Effekt ja auch, den kann man ruhig so nennen, das ist einfach so. Aber
spielt ja auch bei euch in der Nation, ne?
Ja, genau, war bei uns mit im Oman jetzt und das merkt man natürlich sofort. Und auch auf dem Platz merkt man einfach, dass das nochmal ein Unterschied ist. Das ist einfach was anderes, weil du kannst dem Chris Kramer den Ball halt kaum abnehmen. Also du kommst halt an den Ball nicht ran. Du merkst halt, dass der auf einem Niveau gespielt hat, wo die anderen nicht waren und das siehst du einfach. Ob das dann beim Thema Geschwindigkeit und Dynamik dann unbedingt auch so ist wie gegen den 20-Jährigen, das dann vielleicht nicht, das muss es dann ja aber auch nicht. Das ist dann nicht die Fähigkeit, die er in dem Moment dann mitbringt. Aber wenn er an den Ball kommt, dann entweder macht das schnell, er beruhigt das Spiel, er hat dafür einen guten Blick und wie gesagt, er ist dann kaum vom Ball zu trennen. Das hat natürlich einen enormen Wert und steigert die Qualität. Aber aus meiner Sicht auch nur so lange, wie du es halt spielst. Also wenn du zu lange aus dem Thema raus bist und spielst es dann nicht, dann ist die Dynamik des Spiels aus meiner Sicht so hoch, dass es dann schwer wird. Tatsächlich auch.
Hm. Sehr schön. Simon, ich wollte dich gerade nicht unterbrechen. Entschuldige. Bitte, stell deine Fragen. Du scharrst mit den Füßen.
Ach, ich hatte eigentlich jetzt keine, die mir so brandaktuell auf der Seele brennt, aber ich würde gerne nochmal so die Kaderzusammenstellung abschließen, indem ich dich frage, Malte, was genau hat es da mit diesen Franchise-Playern, Designated Player und Rising Baller auf sich? Also das sind so drei verschiedene Spielerkategorien. Was ist der Unterschied? Also ich glaube, kurz und knapp.
Naja, am Ende ist es für mich erstmal, oder nicht für mich, ist es ganz allgemein erstmal, hat mit der, was ist der richtige Begriff, Aufwandsentschädigung, Verdienst pro Spieltag zu tun. Es sind verschiedene Kategorien, in denen du Spieler pickst. Für mich ist es jetzt, oder es soll natürlich auch ein gewisses Qualitätsmerkmal vielleicht sein. Also die Franchise-Baller, die ich mir hole, sind in der Regel die, auf die ich wahrscheinlich die Saison überbauen werde. Also die ich mir jetzt reingeholt habe, sind die, wo ich sage, okay, das sind zwei Persönlichkeiten und zwei Spieler, die brauche ich auf dem Feld und zwar immer. Soll die anderen aber nicht schlechter dastehen lassen oder weniger wertvoll machen. Deswegen ist es am Ende eine Kategorie, die war für den Draft relevant und für die Einordnung relevant, aber hat jetzt dann, wenn das Spiel losgeht, nichts mehr zu sagen, so weil der jetzt dann als Franchise-Player gedraftet wurde, der kann nachher trotzdem mal aus dem Kader fliegen, weil es macht halt ein anderer besser. Also am Ende ist es für mich fürs Spiel nachher nicht mehr relevant. Das war jetzt eine Geschichte für den Draft.
Ja, ich fand es einfach nochmal interessant von dir zu erfahren, was es mit diesen verschiedenen Spielerrollen auf sich hat und ja.
Aber klar, wir haben uns natürlich im Draft ganz bewusst die Position dann auch offen gehalten. Also wir hätten die Position auch im Vorfeld besetzen können. So, aber der Gedanke war, die Position offen zu lassen, weil es werden so viele Spieler Interesse daran haben, Baller League zu spielen, dass du aus einem riesen Pool einfach Top-Spieler auswählen kannst. Also halten wir uns das offen und glauben fest daran, dass zwei kommen, die richtig top zu uns passen. Das ist ein bisschen Spiel mit dem Feuer, aber am Ende, glaube ich, sind wir gut dabei weggekommen.
Gab es ein Wettbieten um Spieler in der Baller League? Ich glaube, hier ist Steven Kodra zum Beispiel, der war letztes Jahr ja bei Hollywood United, beim Team von Knossi und Max Kruse. Der ist dann nicht geblieben und war dann, glaube ich, Free Agent. Und das kriegt man natürlich dann auch in der Baller League bei den anderen Teams mit. Ne? Und gab es da dann irgendwie so ein Wettbieten?
Wettbieten musste Maltes Präsidenten fragen. Der ist da sehr gut drin.
Ja, ein Wettbieten kannst du ja nicht geben, weil es sind ja alle auf dieselbe Art beschränkt, sozusagen in den Möglichkeiten, Angebote zu kreieren, logischerweise. Aber natürlich hat natürlich jeder mitbekommen, um welche Spieler es vor allem geht. Und wir haben in der Free-Agent-Phase auch Spieler angesprochen, die wir am Ende nicht gekriegt haben, weil ein anderes Team hat ein besseres Paket angeboten oder war aus welchen Gründen auch immer spannender, cooler. Aber natürlich hat es diese Phase in der Free-Agent-Phase gegeben. Das war eine ganz intensive. Das war wie, ich weiß gar nicht, früher Fußballmanager oder wie man es dann von den Großen kennt, am Deadline-Day, da war das Telefon ständig an die Powerbank angeschlossen.
Boah, ich krieg da Gänsehaut,
weil sonst hätte es nicht funktioniert. So, ne? Und da hast du natürlich permanent so cool. Dann angerufen, wurdest weggedrückt und hast es nochmal versucht, hast noch ein Argument gebracht, warum du eigentlich cooler bist und dein Team besser ist und du es besser weißt. Und klar, da schmeißt man alles, was man an Möglichkeiten hat, natürlich in den Ring, um einen Spieler von sich zu überzeugen. Klar, das hat es auf jeden Fall gegeben.
Ja, cool. Wie eng warst du im Austausch mit Knabe und Hans Sapey, was die Kaderzusammenstellung angeht? Haben die dir lange Leine gelassen, so nach dem Motto, wir vertrauen dir da blind? Oder waren die schon auch da eng mit dran beteiligt?
Nee, ich suche das ja proaktiv. Also habe ich ja schon gesagt, Hans ist da voll mit drin. Wir sind jeden Tag im Austausch. Wir sprechen über die Spieler. Er ist im Trainingslager dabei. Wir haben ja zwei Trainingslager gemacht. Da war er auch dabei. Wir tauschen uns über alles aus. Weil er hat das jetzt zwei Seasons gemacht. Er hat ja, was die Baller League angeht, dann mir zwei Seasons voraus. Wäre ja absurd, wenn ich ihn da an der Seite stehen lassen würde. Und unser Präsident ist in so vielen Themen unterwegs und hat so viele Sachen zu tun. Den werden wir am ersten Spieltag sehen und dann wird er seine Meinung dazu haben zu dem ganzen Thema.
Ja.
Ja, erster Spieltag.
The pressure is real here.
Ja, der rückt immer näher. Das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort. Letzte Woche Freitag war der Draft. Und jetzt am kommenden Montag ist der erste Spieltag in Berlin. Das heißt, dazwischen liegen anderthalb Wochen. Wie sah die Zeit bis jetzt aus nach dem Draft und wie werden jetzt noch die kommenden Tage bis zum ersten Spieltag aussehen?
Wir haben direkt an den Draft ein Trainingslager angeschlossen. Wir waren also noch bis Sonntagabend in Berlin. Und wir haben Mittwoch immer unseren festen Termin. Wir treffen uns Mittwochabends immer online. Kommen wir alle zusammen, weil wir sind ja verteilt von Hamburg bis München und Köln und Berlin. Ne? Die Jungs kommen von überall. Und dann treffen wir uns mittwochs, genau, sodass wir uns sehen, miteinander quatschen. Wir haben das Trainingslager ausgewertet, wir haben gegen Gönnergy getestet, wir haben gefilmt, das zerschneide ich dann, wir machen eine kurze Videoanalyse, die Jungs kriegen Szenen von mir zur Verfügung gestellt und so tauschen wir uns aus, sodass so eine Gruppe natürlich irgendwie am Leben bleibt. Wenn du dich eine Woche lang auf dem Trainingsplatz nicht sehen kannst, musst du es halt anders lösen und wir machen es jetzt aktuell virtuell und das klappt gut. Das ist top. Und jetzt treffen wir uns am Sonntag, trainieren am Montag und dann spielen wir Montagabend.
Ja, das ist cool.
So ist der Fahrplan.
Sion, meine Frage an dich. Wenn wir jetzt mal in der Kickbase-Community ein bisschen Werbung für die Baller League machen müssten, ja, was würde deiner Meinung nach, wie kriegst du die Kickbase-Manager für die Baller League interessiert? Was macht die so besonders?
Also ich bin grundsätzlich immer ein Freund davon, auch neue Dinge auszuprobieren und das würde ich auch jedem da draußen raten, ist jetzt nicht einfach beiseite schieben und sagen, nee, damit möchte ich mich nicht beschäftigen, das interessiert mich nicht, sondern sich auch einfach mal ganz unbefleckt darauf einlassen. Das wäre auf jeden Fall mein erster Rat, denn ich glaube, dass das einen neuen Reiz auch in Kickbase ausmachen kann. So ein Kleinfeld-Fußball, der passiert in einer Kürze der Zeit deutlich mehr als jetzt auf einem großen Feld. Du hast Verteidiger, Torhüter, das hat Malte ja auch schon angesprochen, die auch ein sehr, sehr hohes Punktepotenzial besitzen, indem sie natürlich auch kürzere Wege zum gegnerischen Tor haben und auch selber Abschlüsse nehmen und sehr intensiv auch am Spielaufbau beteiligt sind. Also ich finde das auch irgendwie so reizvoll, dass du noch aktuell kaum greifen kannst, wie die Positionen sich in dieser Challenge, was Kickbase-Punkte angeht, auch so verhalten werden. Weil ich kann jetzt nicht sagen, man sollte auf jeden Fall zwei Stürmer aufstellen und nur einen Verteidiger, weil die Stürmer punkten deutlich besser als Verteidiger. Das glaube ich nämlich nicht, sondern das hält sich sicherlich positionsübergreifend so ein bisschen die Waage. Und ja, es ist eine Challenge. Montags ist meistens so ein bisschen die Spieltags-Euphorie noch da vom vergangenen Bundesligaspieltag oder die Spieltagsdepression vom vergangenen Spieltag. Und ich glaube, wenn du dann da... Ne? Ja. Ja, häufig tatsächlich schon, ja. Gerade auch als Werder-Fan läuft das ja noch nicht so gut. Aber ich glaube, da ist dann der Montag mit der Baller League ein perfektes Ereignis, dass du da die Stimmung wieder hochfahren kannst oder weiterhin Spaß haben kannst, weil ich finde diesen Modus mega interessant und ich freue mich da extrem drauf. Und ich würde, ja, wie gesagt, jedem dazu raten, das einfach mal auszuprobieren, weil ich glaube, das hat schon einen gewissen Reiz.
Kommen wir mal dazu, Malte. Großer Reiz ist gar nicht so schlecht. Also, was man jetzt definitiv schon mal sagen kann, ist, was so diese Punktevergabe angeht, dass die größte Veränderung, Simon, definitiv darin liegen wird, dass die Wertung aller Pässe, glaube ich, leicht verändert wird. Also nicht nur die Pässe in die gegnerische Hälfte, sondern grundsätzlich, was ja auch logisch ist, ja, auf einem kleinen Feld, dass dann auch die Pässe alle gewertet werden. Wie gesagt, die Details, die kommen dann am Montag von Kickbase direkt, aber das ist das, was wir schon mal sagen können. Wollen wir das mal so machen, Simon? Du liest mal dein Team vor und dann kann Malte ja mal ganz kurz so eine kleine Einschätzung zu abgeben. Wie sieht's denn aus? Wirst du richtig rein? Ja, am Montag? Oder konzentrierst du dich dann auf Spieltag 2 bis 11, sage ich mal? Ja,
ja, das wird sich zeigen.
Dann mache ich mal.
Aktuell fühle ich mich ganz gut mit meiner Ausstellung. Ja, auch wenn kein Eintracht-Spandau-Spieler drin ist, Stand jetzt. Ich bin sehr offen dafür, auch nochmal den einen oder anderen Spieler zu wechseln. Aber ich habe mich im Tor für eine günstige Variante entschieden und habe mir Nilsson von den Zimbos ins Tor gestellt. War, glaube ich, in der App mit 16,3 Millionen der günstigste Keeper. Und ich kenne ihn tatsächlich auch selber noch nicht, aber es ist, glaube ich, in der App auch der einzige Keeper der Zimbos, der verfügbar ist. Und daraus schließe ich, dass der auch hoffentlich spielen wird. Dann spiele ich ein 1-2-2 in meiner Ein-Mann-Verteidigung. Habe ich Pereira aufgestellt von Golden XI. Im Zweier-Mittelfeld habe ich mich für El Nemer und Fünfsinn entschieden. Und im Doppelsturm gehe ich mit Sulmer. Ich glaube, der ist keine schlechte Wahl. Und mit Diop von Calcio Berlin. Zu dem kann ich jetzt auch noch nicht so viel sagen. Die anderen, die kenne ich schon aus den letzten Seasons. Ja, aber ich musste da dann auch mit Diop auch eine eher günstigere Variante wählen, weil da nicht mehr so viel Budget übrig war. Und mal gucken, was der so kann.
Sulmer, Simon, haben wir übrigens beim nächsten Mal in unserem Podcast. Ne? Tim sagte zu mir, wenn ihr jemanden mit Kimmich-Performance-Punkten in eurer App aufstellen wollt, ja, dann den Sulmer bitte.
Ja,
ich habe ihn auch vorne drin, ich habe ihn auch schon aufgestellt bei mir. Ich habe noch keine Defensive. Ich habe Abdallah, Cirillo und Sulmer vorne drin und Jan Katze Fauseweh. Fauseweh spielt auch bei uns im Punktelieferanten. Team mit, ja, da haben wir ja, habe ich ja gerade gesagt, so für Charity-Projekte und so, ne, dann ist er auch bei uns im Tor. Haben auch einen sehr engen Kontakt zueinander. Den darf ich jetzt natürlich nicht enttäuschen, den muss ich hier ins Tor stellen. Katze ist eine Rakete, ist jetzt auch schon dritte Season dabei, ne? Also für mich auch wirklich eine Granate, dieser Typ. Naja, aber nochmal zurück zu Sulmer. Hat er da den Mund zu voll genommen?
Ach, Tim, hey, nee, Sulmer ist, der ist ein ganz besonderer Spieler. Der ist ein ganz besonderer Spieler, der am Ball wahnsinnig viel kann, der ein erstmal großes Selbstbewusstsein hat, der immer für die ganz bestimmten Momente da ist und der so ein bisschen an seiner Balance arbeiten muss zwischen positiver Emotionalität und über diesen Peak hinweg. Aber ansonsten ist der für das Format und deswegen ist er ja auch da, wo er ist in dem Format. so weit oben und genau richtig und polarisiert, weil er weiß, wie das Spiel läuft und ist gut ausgebildet. Ein ganz feiner Kerl und ja. Ist auf jeden Fall immer eine gute Wahl, ihn in der Offensive zu haben. Da kann man nicht viel falsch machen.
Simon.
Auch wenn er ganz schön teuer ist, ne?
Ja, ja. So redet ein Bundestrainer, Simon.
Knapp 30 Millionen ist der Wert. 29,7 Millionen. Ja, aber Tim hat in der vergangenen Season ja auch gezeigt, dass er zu den wahrscheinlich besten Spielern der Baller League gehört und hat starke Leistungen gezeigt und es gibt auch nicht gerade wenig Leute da draußen, die ihm eine MVP-Season zutrauen. Also ist da wahrscheinlich auch aktuell
ist er nicht sogar der teuerste?
29, nee, ich glaube, es gibt
oder gibt's noch jemanden?
Ich glaube, das ist, glaube ich, Ili Anan, meine ich.
Genau,
ist.
Ja, Anan mit 30 Millionen. Ne?
Genau.
Ja. Nee, aber Sulmer, der gehört auf jeden Fall in die MVP-Konversation mit rein und wenn er eine gute Season spielt, dann hat er das auf jeden Fall im Tank, auch zum besten Spieler der Season gewählt zu werden. Von daher, ja, auf den setze ich natürlich große Stücke in meinem Team. Jetzt gerade am ersten Spieltag hoffe ich, dass er direkt schon frisch ist und an die letzte Season anschließen kann. Punkte, die nehme ich gerne, ja.
Ja, was sagst du zu Simons Team, Malte? Ist grundsolide Platz 500 bis 8000 oder so, ne, in der Challenge.
Ne, ich bin da mit meinem Team auch noch nicht fertig. Ich bin da an diesen Punkt gekommen, wo ich keine Kohle mehr hatte. Ich muss
es irgendwie anders
lösen. So. Also ich muss es auch nochmal, weil sonst spiele ich zu dritt. Also ich habe immer geklickt und dachte, verdammt, läuft jetzt nicht. Also deswegen kann ich völlig nachvollziehen, dass man natürlich gucken muss, wie man es zusammenbaut. Wenn man es so schön machen könnte, wie man es sich vorstellt, dann bräuchte man bei Kickbase ein paar Millionen mehr noch. Dann könnte man sich sein Team zusammenbasteln. Aber bei mir ging es schon hinten los. Da war ich schon, die ersten 50 Millionen waren schon weg. Also deswegen muss man auch nochmal gucken. Aber, ja.
Dann frage ich dich mal so, Malte, du als Profi. Ich darf es immer und immer wieder erwähnen. Mittlerweile ja anscheinend dann auch schon als Kickbase-Profi. An welcher Position kann ich denn am ehesten sparen? Wenn ich sowieso weiß, dass ein Torwart wirklich richtig gut auch offensiv mitspielen kann, dann lieber da reinbuttern als irgendwo im Mittelfeld, der dann eher auch viel, viel mehr Räume zumachen muss, etc. pp. Also wo tut es mir am wenigsten weh, auch mal, nicht despektierlich, immer so einen Rising-Baller da reinzuwerfen, der ne, vielleicht auch mal nicht so einen guten Tag erwischt?
Mein erster Gedanke wäre dazu, wenn man sich dafür entscheidet, so einen klassischen Stürmer zu haben, so einen wirklichen Neuner fürs Kleinfeld, dann ist es vielleicht einer, der auch im Umschaltspiel nicht ganz so dynamisch ist wie alle anderen.
Ja.
Und dann schaffe ich es mal für so eine Phase vielleicht auch zu viert defensiv schnell gegen den Ball umzuschalten. Und der kann so ein bisschen langsamer sich zurückbewegen und ist so eine Position, der aber vorne irgendwie groß ballfest macht. Vielleicht kann man da... Ist das so eine Position, die nicht an allen anderen Positionen gebraucht wird? Weil ansonsten ist es schwer. Wenn du hinten links anfängst, dann bist du aber plötzlich als erster Verteidiger vorne rechts nach Ballverlust. Das kann ja durchaus passieren, weil du hast Laufwege, die sind ja nicht klassisch Großfeld. Ich laufe nicht als Linksverteidiger vielleicht die Spur nach vorne hinweg. Also das wird mir nicht passieren. Ich werde keine Außenbahn langlaufen, den Raum habe ich nicht, sondern ich werde mich irgendwo Richtung Zentrum orientieren. Ich bin eher wie im modernen Fußball vielleicht einer, der mir auf die Sechs schwimmt oder vielleicht lande ich auf der rechten Verteidigerposition. So. Und deswegen sind die von hinten raus spielen, fast eher so die Strategen, die sehr variabel sind. Und vielleicht, wie gesagt, vielleicht hast du vorne so einen klassischen Stürmer. Wobei, wenn ich darüber nachdenke, so ein Tobi Heitz ist für mich immer jemand, den ich in meine Kickbase-Formation reinnehmen würde, weil er ist dann so dieser Verteidigertyp, groß, robust. Da kommt dann der Stürmer und der prallt vielleicht auch einfach mal ab. Und da ist die Erwartungshaltung aber weniger, dass der jetzt nach vorne schwimmt. Der ist dann so der klassische Spieler für die Restverteidigung. Also vielleicht kann man auch da so ein bisschen gucken und mit so einer Position spielen. Und alle außenrum sind irgendwie Wuseler. Die sind überall, die müssen alle Positionen können, die haben Tempo, die sind gut am Ball. Da muss man so ein bisschen gucken, kann man daraus eine Mischung finden. Ich habe auch gesehen, die sind eher junge Spieler, die sind dann deutlich günstiger jetzt noch vom Preis. Ne? Oder selbst bei den Zimbos, so ein Abdallah ist ja mit 17,8 Millionen ist ja ein Schnäppelkind. Also
exakt.
So jemanden würde ich mir blind ins Team reinholen, weil da weiß man, der
Siehst
kann am Ball alles.
Ja, hör zu, wie die Experten hier miteinander reden.
Ja, mit El Nemer fahre ich, glaube ich, auch ganz gut im Mittelfeld.
Absolut.
Aber ja, Heitz, auch ein interessanter Name für die Verteidigung. 20,3 Millionen in der Challenge ist, glaube ich, auch vom Verhältnis her dann bezahlbar. Also kann man schon, passt ins Budget, glaube ich, ganz gut.
Absolut. Und sag mal, Malte, die letzten 3 Minuten pro Halbzeit gibt es ja dann immer noch so ein bisschen, ich will nicht sagen Spaß, ja, sondern es gibt Zufallsprinzipien. Also da werden ja ganz unterschiedliche Dinge passieren. Vielleicht kannst du da nochmal so zwei, drei Worte zum Zufallsgenerator nochmal sagen. Das ist ja, das bringt ja nochmal richtig Drive rein, ne?
Ja, total. Also die Game Changer können dir so ein ganzes Spiel auf den Kopf stellen. Da führst du 3-0 bis zur 12. Minute und zur Halbzeit steht es 3-3, weil du im One-on-One. Und deswegen ist es, also ich hoffe, dass es kein Zufall mehr sein wird, sondern dass man sich, oder wir werden uns auch darauf vorbereiten, wir haben uns dafür Spieler gesucht. Also ich sag mal, da brauchen wir nicht drum rumreden, weiß jeder, Calcio Berlin, Kevin Weggen, wenn du ein One-on-One hast und du führst 3-0, dann musst du hoffen, dass Weggen stolpert, wenn er zur Mittellinie läuft. Ja, also ich wünsche ihm nicht, weil ich mag ihn, aber wenn er gegen uns spielt, dann wahrscheinlich doch. Aber dann liegst du halt 4-3 hinten, weil wenn der es schafft, in den 3 Minuten 4 Dinger einzuschweißen, dann guckst du dich halt an und dann kannst du den geilsten Matchplan haben. Also das ist ja nachher nochmal das, was dann alles zum Kippen bringt und ja auch nochmal Feuer bringt am Ende. Und die Spieler brauchst du natürlich auch. Also wenn ich meine Kickbase-Mannschaft aufstelle, würde ich auf jeden Fall gucken, dass ich vielleicht auch so jemanden dabei habe. Ich weiß nicht, ob sowas berücksichtigt wird nachher, also ob die Game Changer eine Rolle spielen dabei. Ja, aber wenn so ein, ich weiß nicht, wie viele Tore Weggen geschossen hat letzte Season, aber es war, ich glaube, knapp an die 20, 18, 20, ich weiß nicht.
Genau, 17 oder 18.
Sowas. Ja, irgendwie sowas.
Ja, es waren super viele auf jeden
Fall. Super viele aus den Game Changern. Also so ein Spieler ist auf jeden Fall immer eine Überlegung wert, ja.
Genau. 19 Tore in 11 Spielen. Ja. Und ein Assist.
Genau. Und die meisten daraus waren halt in den Game Changern.
Ja. Diese Game Changer, die bringen ja auch nochmal was ganz Besonderes mit in so eine Kickbase-Challenge und so eine Punktebewertung, weil ja, je nachdem, was es für Game Changer gibt, wenn es halt dieses One-on-One gibt und du hast so einen Kevin Weggen aufgestellt, der holt dir dann ja wahrscheinlich mal so richtig krass Punkte. Da bin ich auch super gespannt drauf, wie sowas bewertet wird, bepunktet wird.
Genau.
Dafür muss es ja auch irgendwelche Regelungen geben. Es ist ja schon, ja gut, ich würde nicht sagen, einfach von der Mittellinie mit links drauf zu röhren und zu treffen, aber bei Weggen sieht das immer sehr, sehr leicht aus. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das fair wäre, je nach Game Changer da die gleiche Punktebewertung zu geben, wie bei für ein Tor aus dem Spiel heraus.
Ich bin so gespannt auf Montag, wirklich. Dieser Spieltag, der wird so grundsätzlich für euch sowieso, Malte, für dich auch. Ne? Ist ja dein erstes offizielles Baller League-Spiel als Trainer, absolut, als Cheftrainer. Da drücken wir dir auf jeden Fall jetzt schon mal die Daumen. Und für uns Kickbase-Managerinnen und Manager, Simon, das wird ein ganz neues Spielerlebnis. Ne? Und vor allen Dingen auch jetzt wirklich, ich habe da ein ganz gutes Gefühl, dass da sehr, sehr viele Kickbase-Managerinnen und Manager jetzt auch einschalten werden, um sich dieses Thema zumindest mal vorsichtig zu nähern, um sich erstmal so die ersten 1-2 Spieltage anzuschauen, die ersten Stats in die App fließen zu lassen und dann schon loszulegen. Von daher finde ich das gar nicht so schlecht, das auch erstmal als Seasonal Challenge, als Matchday-Challenge hier in die App zu bringen.
Die Zahlen zeigen auch, dass das schon auch ganz gut ankommt, habe ich zumindest den Eindruck. Ich meine, die Challenge ist seit circa 24 Stunden online in der App verfügbar und da sind jetzt fast auf den Teilnehmer genau 6.000 TeilnehmerInnen drin. Also finde ich schon für 24 Stunden schon eine ganz gute Teilnehmerquote.
Dann wirst du mit Platz 5.999 ja zum Glück nicht letzter, Simon. Ne? Das ist ja schon mal gut.
Nimm du den Mund nur zu voll, Melo. Das ist dir die letzten Wochen auch um die Ohren geflogen.
Ja. Naja, ich muss ja auch mal sagen jetzt, ne, so zum Ende der Episode. Der Malte und ich, wir haben ja auch so eine kleine, uns verbindet ja so ein bisschen was, ne? Ich führe ihm ja quasi Spieler zu. Ja, so klein ist die Welt übrigens, denn ganz ohne Expertise scheine ich ja dann doch nicht zu sein, lieber Simon. Malte und ich haben eine kleine Gemeinsamkeit. Ich habe mal einen Spieler trainiert, der bei Malte in der Nazio, beziehungsweise jetzt auch als Wildcard-Spieler bei Eintracht Spandau unterwegs ist. Du kennst ihn auch, er ist auch bei uns in der Charity-Mannschaft mit dabei, mit VSW und Co. Okan und wie sie alle heißen, die sind ja alle dabei. Therese, der leider nicht gepickt worden ist diese Season, ganz, ganz dramatisch, tragisch, hätte ich schon fast gesagt. Paar aufbauende Worte auch an dieser Stelle für Therese. Ja, wird schon alles. Aber ja, Simon, du siehst, ne, die Expertise ist da.
Ja, ich merke schon, Melo. Also die hätte ich auch niemals abgesprochen.
Sehr gut. Malte, von Herzen, auf die Minute genau, 45 Minuten haben wir unseren Podcast hier mit dir über die Bühne gebracht. Wirklich, ich habe hier noch 30 Fragen auf dem Zettel, aber glaub es mir, einfach erstmal zur Einordnung der Dinge, ja, und ein bisschen zur Vorstellung der Baller League und so diese Annäherung an die Kickbase Community ist das schon wirklich sehr, sehr gut. Wir könnten noch zig Episoden machen. Das wird definitiv, wir haben es ja im Laufe der Episode einmal kurz erwähnt, definitiv nochmal der Fall sein. Und es sind so viele Anfragen auch reingekommen. Tim Sulmer, Visala, Kevin Wecken. Wir freuen uns auf alle hier in den Interviews. Die holen wir jetzt die nächsten Tage und Wochen alle in diese Episoden rein und werden euch da hier bei Spotify und auf allen Kanälen, auf denen es Podcasts gibt, natürlich auch zum Thema Baller League jetzt immer wieder abholen. Kaufempfehlungen um die Ohren knallen. Und Malte, zum Abschluss, kleine Bühne für dich. Vielleicht hast du nochmal so 2, 3 Kaufempfehlungen oder Aufstellungstipps für uns oder vielleicht irgendjemanden, wo du sagst, das könnte tatsächlich auch eine MVP-Performance werden, die nächsten 11 Spieltage.
Ja, ich bleib dabei. Macht euch Gedanken über den Torwart. Macht euch Gedanken, wer von hinten raus spielt, weil unfassbar wichtig, wenn der keinen guten Ball spielen kann, richtig, richtig schwer. Und dann brauche ich in meinem Team auf jeden Fall einen, der neben dem guten Passspiel die 1 gegen 1 Situation rockt. Wenn ich es nicht schaffe, den Ball laufen zu lassen, brauche ich den, der aus dem Stand einen lockt. Da sind wir wieder am Bolzer, der sagt, komm her zu mir, auf dem Bierdeckel Hops nimmt und dann losläuft. Den brauche ich auf jeden Fall auch in meinem Team. Sonst habe ich so ein Handballspiel, wo der Ball immer nur läuft. Aber ich brauche den, der es 1 gegen 1 auflöst, Überzahl kreiert und dann gefährlich nach vorne ist. Ja, und wie gesagt, der Gamechanger ist es auf jeden Fall, den ich brauche, auf den ich achten muss. Und für mich ist so ein, natürlich, das ist jetzt wieder so ein bisschen die Eintrachtbrille natürlich, ne? Das ist ja klar, am Ende muss ich die Karte ja spielen, ja. Aber so ein Dario Becerra zum Beispiel ist für mich ein absolutes Highlight auf dem Kleinfeld, weil genau dieser Allrounder für alle Positionen, also das ist ein gutes Beispiel dafür, robust, tiefer Körperschwerpunkt, Tempo, eine gute Dynamik, das ist für mich so ein Spieler, auf den man auf jeden Fall achten sollte, der in der letzten Season am Ende so ein kleines Tief hatte, aber ich glaube, das hat er überwunden und das wird, glaube ich, in Season 2 ganz, ganz spannend, dem zuzuschauen. Und ansonsten gibt es noch ganz viele andere Jungs, die einfach super cool sind, die wir schon da hatten, mit denen ich schon trainieren durfte. Es macht einfach Spaß, sich anzugucken auf dem kleinen Feld. Ich kann nur jedem empfehlen, reinzuschauen.
Boah, Becerra, den habe ich auf dem Zettel. Was sagst du zu Max Wilschrey, Malte? Der ist ja so dieser klassische Stürmer, ne? So ja, Bälle festmachen.
Ja, Max ist genau so einer. Max ist genau so einer, der kann den Ball festmachen, weil er robust ist. Max läuft aber auch super tief weg. Also ich hoffe einfach, dass wir Umschaltsituationen kreieren, wo er vorne losmarschiert. Dann haben wir die Abseitslinie. Die müssen wir natürlich immer so ein bisschen beachten. Aber er ist so ein Beispiel für so einen klassischen Stürmer aus meiner Sicht. Auch auf dem Kleinfeld, weil er das da einfach wirklich gut macht. Genau.
Sehr schön.
Top.
Oh, Simon. So. Also, ich grüße dann aus den Top 10. Ja.
Das wollen wir erstmal
sehen. Ich nehme hier wieder den Mund so voll, ey, das ist der Wahnsinn. Da hast du dich dran gewöhnt, Malte, das ist bei mir immer so. Aber diese Saison darf ich es mir auch erlauben, muss man ja sagen. So, und damit sage ich schon mal ciao, ciao. Und ich drücke dir alles, was ich habe, Malte, ne, für Montag. Das wird
danke
eine
euch
geile Season 3. Ich freue mich riesig drauf.
Danke.
Ja, viel Erfolg am Montag, ja.
Macht's gut.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.